Vielen Dank für eure schönen Lieder. Unsere Jugend, seid dankbar. Ein bisschen stolz darf man auch sein. Immer wenn Stas seinen Koffer mitbringt, dann bin ich gespannt wie Flitzebogen, was denn diesmal da wohl drinstecken könnte. Und ich weiß nicht genau, wer da gespannter ist. Das schwierigste Publikum der Welt, das sind nämlich Kinder in diesem Alter, oder ich. Ich weiß aber, dass die allermeisten Kollegen und Kolleginnen, die ich habe, dankbar wären, wenn auch nur ein einziges Mal irgendjemand so gebannt ihren Predigten zuhören würde, wie das jedes Mal bei unseren Kindergeschichten ist. Vielleicht liegt es an der Auswahl der Texte. Es ist nicht unmöglich. Und vielleicht kann es sogar sein, dass heute bei dem Text, der allgemein in der Perikopenordnung vorgesehen ist für die evangelische Kirche, an das wir uns nicht halten müssen, aber manchmal tue ich das doch. Vielleicht liegt es an diesem Text. Der könnte unsere Aufmerksamkeit in einer Weise beanspruchen, die über das normale Maß hinausgeht. Ich lese 1. Mose Kapitel 22, die ersten 13 Verse. Da heißt es, nach diesen Geschichten versuchte Gott Abraham und sprach zu ihm, Abraham, und er antwortete, hier bin ich. Und er sprach, nimm Isaak, deinen einzigen Sohn, den du lieb hast, und geh hin in das Land Moria und opfere ihn dort zum Brandopfer auf einem Berge, den ich dir sagen werde. Da stand Abraham früh am Morgen auf und gürtete seinen Esel und nahm mit sich zwei Knechte und seinen Sohn Isaak und spaltete Holz zum Brandopfer, machte sich auf und ging hin an den Ort, von dem ihm Gott gesagt hatte. Am dritten Tage hob Abraham seine Augen auf und sah die Stätte von fern und sprach zu seinen Knechten, bleibt ihr hier mit dem Esel, ich und der Knabe wollen dorthin gehen, und wenn wir angebetet haben, wollen wir wieder zu euch kommen. Und Abraham nahm das Holz zum Brandopfer und legte es auf seinen Sohn Isaak. Er aber nahm das Feuer und das Messer in seine Hand und gingen die beiden miteinander. Da sprach Isaak zu seinem Vater, Abraham, mein Vater. Abraham antwortete, hier bin ich, mein Sohn. Und er sprach, siehe, hier ist Feuer und Holz, wo ist aber das Schaf zum Brandopfer? Abraham antwortete, mein Sohn, Gott wird dich ersehen, ein Schaf zum Brandopfer, und gingen die beiden miteinander. Und als sie an die Stätte kamen, die ihm Gott gesagt hatte, baute Abraham dort einen Altar und legte das Holz darauf und band seinen Sohn Isaak, legte ihn auf den Altar oben auf das Holz und reckte seine Hand aus und fasste das Messer, dass er seinen Sohn schlachtete. Da rief ihn der Engel des Herrn vom Himmel und sprach, Abraham, Abraham. Er antwortete, hier bin ich. Er sprach, lege deine Hand nicht an den Knaben und tu ihm nichts, denn nun weiß ich, dass du Gott fürchtest und hast deines einzigen Sohnes nicht verschont, um meinetwillen. Da hob Abraham seine Augen auf und sah einen Widder hinter sich in der Hecke mit seinen Hörnern hängen und ging hin und nahm den Widder und opferte ihn zum Brandopfer an seines Sohnes statt. Soweit diese grausame Geschichte. Liebe Geschwister, es gibt Geschichten in der Bibel, es gibt Zusammenhänge, die sind sehr tröstlich. Sie wirken harmlos, weil dort auch manchmal ein Gott zum Vorschein zu treten scheint, der sehr viel mit dem ja harmlosen Lieben, meist etwas älteren Mann, zu tun hat oder zu tun haben scheint, der manchen Leuten einfällt, wenn sie an Gott denken. Der Gott, der hier erkennbar wird, hat mit diesem harmlosen, lieben, weißhaarigen alten Mann nichts zu tun, aber auch gar nichts. Ja, wie kann Gott denn so grausam sein? Wie kann der das ein Abraham antun? Das ist ja nicht sein Feind, sondern ein Freund. Wie kann jemand, der so gehorsam, alles, was er an Wichtigem hatte, seine Reichtümer, seine Geborgenheit, seine Heimat, seine Familie, der alles aufgegeben hat, nur um die Verheißung Gottes zu erfüllen, wie kann man so mit dem umgehen? Wie kann Gott so große Opfer fordern? Und ja, was kann denn Isaak dafür? Wofür soll der denn sterben? Ich meine, das sind Fragen, die sind ja nicht weit weg. Und die sind ja nicht nur irgendwelchen Heiden, Neuheiden nahe, die Gott nicht kennen, sondern die bewegen uns doch auch. Fragen, auf die Antworten zu finden, alles andere als einfach ist. Und das hat Gründe. Der erste oder einer der Gründe ist, dass wir hier mit einer Lebenswirklichkeit konfrontiert werden, die sich diametral von unserer heutigen unterscheidet. Der Gott, der Glaube, der nach der Methode ausgewählt wird, was passt denn zu mir, was bringt mir das denn, was habe ich denn davon, der ist hier nicht zu finden. Ein zweiter Grund ist, dass wir diese Geschichte als ungeheuer fremd empfinden, weil unser Verhältnis zu Gott ein anderes ist, als das, was hier Abraham erkennen lässt. Wir werden hier in Verbindung mit einer Gottesbezogenheit, mit einem Leben, das fokussiert ist auf Gott alleine, konfrontiert, was uns fremd ist. Was geschieht hier eigentlich? Was ist hier geschehen? Warum? Bei näherem Hinsehen steckt unser Text heute für voller Überraschung. Das fängt gleich am Anfang an, vielleicht haben wir es einfach überlesen. Im ersten Vers, Gott versucht den Abraham. Gott versucht den Abraham, ist da nicht der Teufel für zuständig? Wieso? Gut, das Vaterunser hat in unseren Kirchen nicht die Stellen, in unseren Gemeinden nicht die Stellen, den Stellenwert wie in anderen Kirchen, aber und führe uns nicht in Versuchung. Gott braucht nicht irgendetwas anderes oder irgendeinen anderen, um sein Werk zu betreiben, den Teufel ist recht nicht. Und Gott ist hier der allein Handelnde. Es ist zu kurz gedacht, aber sehr menschlich. Da kommt eine Million angeflogen von irgendeinem Lottoschein, was weiß ich weiß gar nicht, wie man so Geld kommen kann. Wunderbar, und wir denken, preis den Herrn, wie schön. Da kommt eine Krankheit, da kommt ein Verlust, da kommt etwas Unangenehmes. Und wir denken, ach, ein Betriebsunfall im Leben mit Gott, da steckt der Dübel hinter. Tja, kann auch alles sein. Aber ehrlich gesagt, wenn ich mir das Lebensschicksal von Leuten, die über Nacht und ohne Leistung zu Geld gekommen sind, ansehe, und wenn ich mir das ansehe, was aus manchen Christen und Christinnen geworden ist, die schwerstes Leid haben tragen müssen, dann kommt man manchmal auf den Gedanken, das ist genau andersrum. Der Reichtum kommt vom Teufel und das Leid kommt von Gott. Jedenfalls gefallen mir die, die durch die hohe und schmerzhafte Schule des Leidens gegangen sind, meistens sehr viel besser als die anderen. Mit schlichten Übertragungen unserer nie hinterfragten Alltagswertigkeiten erreichen wir zumindest die Dimension des Reiches Gottes nicht. Das ist zu kurz. Das ist zu einfach. Gott ist der, der hier Abraham, seinen Knecht, versucht. Und was Gott von Abraham verlangt, ist jenseits von alledem, was wir uns vorstellen können und es recht vorstellen möchten. Abraham tönt seinen Ruf, und hier bin ich, antwortet der Gottesmann. Nimm Isaak, deinen einzigen Sohn, den du lieb hast, sagt auch noch hier der Sprechende, und gehe hin in das Land Moria und opfere ihn doch zum Brandopfer auf dem Berg, den ich dir sagen werde. Wie bitte? meinen einzigen Sohn soll ich dir opfern? Das Wichtigste in meinem Leben, das, worauf ich hingelebt habe, das Einzige, was mir Hoffnung geben könnte, das Einzige, was auch wirklich wertvoll ist in meinem Leben, also das doch nicht. Also gut, meine Gesundheit, meinetwegen den Reichtum, aber doch nicht mein Kind. Nein, nein, das hört jetzt auf. Das kann ich denn ernst sein. Du hast mir doch selbst geschenkt. Das sind doch deine Verheißungen. Da habe ich mich bestimmt verhört. Wenn dein Wort Gott wahr werden soll von dem großen Volk, das du durch mich schaffen willst, dann muss Isaak doch leben. Also ihr Lieben, ich hätte viel Verständnis für so einen Abraham gehabt. Abraham ist aus einem ganz anderen Holz. Am frühen Morgen, sofort danach. Ich möchte nicht wissen, wie die Nacht gewesen ist. Ich kann es mir vorstellen. Entfernt. Am frühen Morgen macht der sich auf. Wisst ihr, wenn ihr den Unterschied feststellen wollt zwischen den Menschen, mit denen Gott im Alten und Neuen Testament Geschichte schreibt, und zwischen mir und dir, dann ist das eines. Die sind aus etwas anderem Holz geschnitzt. Die sind von einer Art von Gehorsam, die uns fremd scheint. Abraham zaudert keinen Moment. Gleich am nächsten Morgen macht er sich auf und ich kann mir nicht vorstellen, was das für Qualen gewesen sind, die Abraham auf diesen 3-Tage-Gang erlebt hat. Sein Junge geht vor und er weiß, er wird ihn einen ungeheuer grausamen Gott opfern müssen. 3 Tage lang. Und er fragt noch süß: Feuer haben wir, Holz. Wo ist denn unser Opfer?
Tja.
Wisst ihr, natürlich hat das Ganze auch Tiefendimensionen. Natürlich ist in dem Ganzen auch deutlich geworden, dass Gott die Opfer von den Erstgeborenen, wie sie im Umfeld Israels durchaus üblich waren, solche grausamen Sitten waren durchaus damals Tradition, dass Gott sowas gar nicht will, das ist sehr deutlich. Es wird auch deutlich, dass Gottes Maßstäbe viel andere sind. Es wird auch deutlich, dass hier natürlich viel mehr auf Abraham zukommt, als er gedacht hat. Die ganzen Verheißungen hängen ja ab davon, dass aus Isaak tatsächlich das große Volk wird. Und nur aus ihm kann es ja werden. Ismael ist ja längst in der Wüste vertrieben. Natürlich muss Abraham auch damit daran denken, dass Gott seine ganzen Verheißungen zurückgenommen hat, ihn praktisch fallen gelassen hat. Was anderes kann es gar nicht sein, aber ich glaube, das sind hochtheologische, wichtige Überlegungen, die höchstens ganz am Rande bei diesem Abraham eine Rolle gespielt haben. Wenn das ein normaler Papa gewesen ist, dann wird ihm anderes viel grausamer gewesen sein. Wisst ihr, der Gott, der Mann, der hier mit seinen Knechten, seinem Sohn nach Norden wandert, der hat alles verloren. Was mag er gelitten haben, beim Anblick seines Jungen, den er bald seinem Gott opfern wird, was werden ihm die Beine schwer geworden sein, auf diesem Weg auf die Schlachtstätte seines Sohnes zu, seines Isaak, der hier treuen Gehorsam das Feuerholz, sein Feuerholz schleppt, das Feuerholz, das bald seinen eigenen Körper zum Rauchopfer verzehren wird. Ja, Gott wird sich das Opfertier schon ersehen, so ist es. Nun ist die Stelle erreicht, die Gott ihm bewiesen, Steine schichtet er zum Altar zusammen, die Kohlen, die das Feuer bewahrten, stehen schon bereit, das Holz ist aufgelegt und ohne dass uns auch nur von dem Schatten eines Zögerns berichtet ist, bindet er seinen Isaak, legt ihn auf den Opfertisch, oben auf das Holz. Und schon reckt sich seine Hand aus, ergreift das schwere, bronzene Schlachtmesser, um mit tödlichem Hieb den Sohn zu zerteilen, wie es üblich ist bei solchen Opfern. Und da ertönt der Ruf des Herrn Engels vom Himmel. Abraham, hier bin ich. Ja, was denn noch? Noch eine Qual, noch ein Opfer, noch tiefer. Es kommt die Erlösung. Lege deine Hand nicht an den Knaben, tu ihm nichts. Denn nun weiß ich, dass du Gott fürchtest und hast deinen einzigen Sohn nicht verschont, um meinetwillen. Gott hat das andere Opfer schon bereit. Der Widder wird gefangen, geschlachtet und statt des Isaak geopfert. Was für eine Prüfung. Wer hätte die bestanden? Ich nicht. Und wenn du ehrlich bist, du auch nicht. Was heißt denn Opfer für uns? Ja, das, was vorne im Portemonnaie ist, ein bisschen Kleingeld. Vielleicht noch abgelegte Kleidung, vielleicht ein bisschen Zeit, vielleicht auch viel Zeit für Gemeinde. Vielleicht ein paar Konsequenzen, ein paar Sprossen weniger auf der Karriereleiter, weil wir uns nicht völlig identifizieren wollen mit der Weise, wie unser Chef, wie unsere Firma bestimmte Dinge, die wir ablehnen, tut oder ähnlich. Aber wessen Gehorsam reicht denn schon bis in diese Höhen oder bis in diese Tiefen, besser gesagt. Solange es nützlich ist, solange es nicht zu weh tut, ja, das geht noch. Aber so weit? Ja, wer würde da bestehen? Ja, wer lebt schon so in Gott, aus Gott heraus, dass er mit einem Hiob sagen kann, der Herr hat es gegeben, der Herr hat es genommen, zeigt mir die Leute. Die würde ich gerne kennenlernen. Abraham geht weit über jedes Nützlichkeitsdenken hinaus. Vorteile abwägen, was habe ich denn davon? Was bringt mir das? Woher? Passt überhaupt nicht. Weißt du, Gehorsam, auch dann noch, wenn er glauben muss, dass Gottes Gnade längst verloren ist. Wisst ihr, das ist Gottes Furcht. Mit solchen Menschen baut Gott sein Reich. So einer trägt millionenfache Frucht. Ach, genug, ja, um Meilenstein auf seinem Weg mit den Menschen zu sein, aber keine verhärteten Gefühllosen. Das bestimmt nicht. Und führe uns nicht in Versuchung. Wenn du das nächste Mal das Vaterunser betest, denk an Abraham, wenn du diese Zeilen nennst. Nun weiß ich, dass du Gott fürchtest und hast deinen einzigen Sohn nicht verschont, um meinetwillen. Hier ist der Beweis für Gott, dass Abraham ihm über alles hinweg gehorsam ist. Sein Sohn hat er nicht opfern müssen, Gott hat ihm ein anderes Opfer gegeben. Weißt du, was hier auch passiert ist? Eine Vorwegnahme dessen hier. Denn es sind nur ein paar hundert Meter von dem Altar, den Abraham Gott gebaut hat. Da liegt eine andere Opferstätte. Sie heißt Golgatha. Auf dem Holz dort ist nicht Isaak, sondern Jesus Christus, auch ein einziger Sohn, aber der Sohn Gottes. Und diesmal gibt es kein himmlisches Halt für dieses Opfer, was dort gebracht ist, gibt es keinen Ersatz von irgendeinem Tier. Um meine Sünden zu tilgen, da stirbt Gottes Sohn selbst. Da reicht kein himmlischer Federstrich, kein Vergessen Gottes. Um meine und deine Sünden zu tilgen, stirbt Gottes einziger geliebter Sohn. Gott weiß, was er hier von Abraham verlangt. Er selbst wird dieses Opfer bringen. An einem fast gleichen Ort, wenige Meter davon, beweist Gott seine unendliche Liebe zu dir. Hier ist kein Widder im Gestrüpp. Hier tönt der Todesschrei des Gottessohnes. Hier wird das Blut dessen vergossen, der selbst ohne Sünde war, damit meine, deine elende, unwürdige, ziemlich nutzlose Existenz geadelt und verherrlicht wird zum ewigen Leben. Hier wird Christus zu Tode gequält, damit die Höllenmacht der Sünde auf ewig besiegt wird und keine Macht mehr hat über die, die dieses Opfer für sich annehmen. Der Gott, der diese Opfer bringt, selbst bringt, der uns so dient, der ist auch jedes Opfer wert. Der ist wohl wert, dass wir ihm vertrauen, ihm unser Leben anvertrauen. Tja, warum klammerst du dich noch an Reste deines Lebens, das sowieso nur zum Tode führt, und zwar zum Ewigen? Hier siehst du den Beweis der Liebe Gottes zu dir. Und hier siehst du, was Gott mit dir will. Er will, dass du lebst. Nicht einfach so, sondern damit der Tod Christi für dich nicht vergeblich war. Damit er nicht umsonst gelitten hat, weil du daran vorübergegangen bist. Was du tun musst, ergreif es. Du musst nicht sterben. Du musst Ja sagen zu dem, was Christus hier für dich getan hat. Amen. Wer möchte mir jetzt beten?